Remo H. Lago. Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. Die Welt ist voll von Erziehungsratgebern. Alle wollen das Beste für dein Kind und alle schlagen unterschiedliche Methoden vor. Nach welchem sollst du dich da richten, wenn du wirklich mal auf der Suche nach Orientierung bist? Remo Lago würde vermutlich sagen, nach keinem. Kinder sind zu individuell, um sie miteinander zu vergleichen und anhand von Normen zu beurteilen. Diese Blinks zeigen, wie diese Einzigartigkeit entsteht. Sie beschreiben, wie du mit Einfühlungsvermögen erkennst, wer dein Kind wirklich ist, wo es sich gerade in seiner Entwicklung befindet und wie du es auf seinem Weg unterstützt, dass es sich im vollen Vertrauen auf seine eigenen Fähigkeiten entfaltet. Blink Nummer 1. Ein Kind muss in seiner Individualität wahrgenommen werden, um sich gut zu entwickeln. Viele Eltern kennen die heimliche Sorge, ihr Kind könne sich möglicherweise nicht standard- oder erwartungsgemäß entwickeln. Warum kann das eigene Kind mit 27 Monaten gerade die ersten Worte brabbeln, wenn das Nachbarskind schon seit dem 19. Lebensmonat Sätze bildet? Solche Sorgen sind menschlich, aber unberechtigt. Die Normen, vor deren Hintergrund Kinder verglichen werden, sind lediglich Durchschnittswerte und sorgen viel zu oft für Irritation. Tatsächlich entwickelt sich nicht ein einziges Merkmal bei allen Kindern gleich. Manche kommen schon mit dichtem Haarschopf zur Welt, andere sind fast kahl. Die einen sind immer die größten Kinder ihrer Klasse, die anderen immer die kleinsten. Alle Eigenschaften und Fähigkeiten sind bei jedem Kind anders angelegt. Dies bezeichnet man als interindividuelle Vielfalt. Und nicht nur das. Der Einzelne vollzieht im Laufe seines Lebens auch eine ganz eigene Entwicklung. Die intraindividuelle Variabilität kann bedeuten, dass ein Kind zum Beispiel lange zu den Kleinsten gehörte und nach einem unerwarteten Wachstumsschub plötzlich zu den Längsten zählt. Von den 20 Kindern, die Remo Lago im Rahmen seiner Züricher Langzeitstudie zwischen 1954 und 1998 begleitete, hatten im Alter von 7 Jahren nur 6 Kinder die altersgemäße Standardgröße. Die Körperlänge der übrigen 14 Kinder lag zwischen den Durchschnittsgrößen von 5,5 bis 8,5-Jährigen, obwohl sie allesamt gleich alt waren. Die enorme Spannweite dieser Vielfalt lässt sich auf alle anderen Merkmale, zum Beispiel auch die geistige Entwicklung, übertragen. Eltern sollten sich daher nicht zu sehr von Durchschnittswerten aus der Ruhe bringen lassen. Jedes Kind ist einzigartig veranlagt. Wie frei sich diese Einzigartigkeit entfalten kann, hängt jedoch von Umwelteinflüssen wie der Erziehung ab. Lago beschreibt insgesamt 3 Faktoren, die ein Kind in der Individualität, seine Eigenschaften und Merkmale beeinflussen. Seine natürlichen Voraussetzungen, seine Selbstwahrnehmung, die ab dem 3. Lebensjahr einsetzt, und die Fremdwahrnehmung, die sich über die Interaktion mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen entwickelt. Unsere Gesellschaft neigt jedoch zur Gleichmacherei. Die meisten Kinder werden mit 6 Jahren eingeschult, dabei sind manche erst mit 7 bereit für diesen Schritt und andere womöglich schon früher. Je undifferenzierter wir unsere Kinder behandeln, desto weniger kann sich ihre Individualität entfalten. Solltest du also ein Kind haben oder betreuen, dann versuche lieber ein sensibles Gespür für seine wirklichen Eigenheiten zu entwickeln, statt dich panisch nach irgendwelchen Maßstäben zu richten. Blink Nummer 2. Das individuelle Profil eines Kindes entwickelt sich durch das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt. Nature or Nurture? Immer wieder kommt die Frage auf, ob eine bestimmte Entwicklung bei einem Kind durch seine Veranlagung oder Umweltfaktoren bedingt wird. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Die Kognitionsforschung weiß, Eltern vererben Gene, aber keine konkreten Fähigkeiten oder Verhaltensweisen. Und selbst die natürlich angelegten, organisch-funktionellen Strukturen können sich unterschiedlich entwickeln. Sie bilden nur die Grundlage für die Herausbildung von Eigenschaften und bringen sie nicht genetisch hervor. Ob und wie stark sich bestimmte Fähigkeiten oder Verhaltensweisen entwickeln, hängt von der Umwelt ab. Alle Kinder kommen zum Beispiel mit der kognitiven Veranlagung eines Sprachzentrums zur Welt. Auch bei Kindern, die von Geburt an gehörlos sind, ist das Sprachzentrum im Gehirn vorhanden. Bei ihnen ist es dann später bei der Verarbeitung von Gebärdensprache aktiv. Entscheidend ist letztlich der Input an sprachlichen Informationen, den alle Kinder aus ihrer Umgebung erhalten müssen, um eine Sprache, egal welche, zu erwerben. Die Umwelt bietet dem kindlichen Gehirn also durch Erfahrungen das Futter, das es zum Wachsen braucht. Wie viel von diesem Input ein Kind tatsächlich verarbeiten kann, hängt jedoch wiederum von seiner Veranlagung ab. Kinder suchen in der Regel von selbst nach Erfahrungen, die dem individuellen Entwicklungsstand ihrer organischen und funktionellen Strukturen entsprechen. Sie haben ein intuitives Gespür dafür, wie viel Input sie vertragen. Überangebote bleiben ungenutzt und können dem Kind sogar schaden. Das lässt sich anschaulich am Beispiel der Ernährung verdeutlichen. Damit sich ein Kind entwickeln und wachsen kann, muss die Umwelt sein intuitives Bedürfnis nach Nahrung erfüllen. Wenn man ihm jedoch zu viel oder schlechtes Essen gibt, ist das nicht förderlich für seine Entwicklung. Es wird nicht schneller größer, sondern einfach nur dick. Genauso verhält es sich mit einem Überangebot an Erfahrung. Ein Kleinkind fängt erst dann an zu sprechen, wenn seine Sprechorgane fertig ausgebildet sind. Wie sich seine Sprache entwickelt, hängt jedoch von der sozialen Umgebung ab, in der es aufwächst. Dein Kind ist also ebenso ein Produkt deiner Gene und der deines Partners, wie es auch durch äußere Einflüsse geprägt wird. Blink Nummer 3. Für die Entwicklung eines Kindes ist das Knüpfen enger Bindungen genauso wichtig wie die Fähigkeit, sie irgendwann zu lösen. Frischgebackene Eltern lieben ihr Kind abgöttisch. Das ist auch gut so und wichtig für die frühkindliche Entwicklung. Doch genau wie sich das Kind entwickelt, muss sich auch das Verhältnis zu seinen Bezugspersonen ändern. Grundlegend gilt, je höher entwickelt eine Spezies ist, desto schutzloser kommen seine Jungen zur Welt. Die Liebe und Nähe ihrer Eltern ist für Säuglinge überlebensnotwendig. Ihre Bezugspersonen decken ihre Grundbedürfnisse, vermitteln ihnen Sprache und soziale Umgangsformen, Wertvorstellungen und Kulturtechniken. Ein gutes Beispiel für diesen Lernprozess ist das Lächeln. Eltern lächeln ihre Babys in den ersten Lebensmonaten nahezu pausenlos an. Das Kind lernt, das Lächeln als positives Signal der Vertrautheit zu erkennen und zu erwidern. In der Folge können Säuglinge schon mit 4 bis 6 Monaten Bekannte von fremden Gesichtern unterscheiden. Mit 8 Monaten lächeln viele Säuglinge instinktiv nur noch vertraute Menschen an. Die Intensität dieser Bindung nimmt in den ersten Lebensmonaten und Jahren immer weiter zu. Mit 6 bis 12 Monaten fangen zum Beispiel viele Kinder an zu fremdeln. Sie spüren, ob ihnen jemand vertraut ist oder nicht, und weinen, wenn sie jemand Fremdes auf den Arm nimmt. All das stärkt die Bindung zu ihren Bezugspersonen weiter. Doch je älter Kinder werden, desto lockerer wird die Bindung. Zuerst lernen sie, selbstständig zu essen und sich irgendwann eigenständig zu waschen. Sie fangen an, bei Freunden oder Verwandten zu übernachten und Stück für Stück die emotionale Bindung zu lockern. In der Jugend gewinnt die Nähe und Anerkennung Gleichaltriger an Bedeutung und spätestens in der Adoleszenz lösen sich auch die restlichen Abhängigkeiten von den Eltern. Für manche Eltern ist es schwer, diesen Wandel mitzugehen. Den kurzen Weg vom völligen Schutzbedürfnis und der emotionalen Einheit hin zur souveränen Selbstständigkeit und dem eigenwilligen Auszug in die Welt. Und doch ist gerade diese Bereitschaft zum Loslassen wichtig für die Entwicklung des Kindes. Wer zu lange an einer zuvor erreichten Beziehungsform festhält, schränkt sein Kind in dessen Freiheit ein. Das kann dessen Autonomie und Selbstständigkeit gefährden. Blink Nummer 4. Die Intelligenz- und Lernprozesse von Kindern sind so vielfältig wie ihre Charaktere. Es gibt einen weiteren Entwicklungsbereich, bei dem sich ein großer Teil unserer Gesellschaft zu sehr an oberflächlichen Standards orientiert. Die Intelligenz. Viele Eltern machen die Intelligenz ihres Kindes daran fest, ob es früh sprechen oder schreiben kann. Dabei ist die Individualität jedes Kindes auch hier viel wichtiger als irgendwelche Vergleiche. Wir sollten nicht von einer Intelligenz sprechen, sondern von einer ganzen Reihe unterschiedlicher und gleichermaßen wertvoller Kompetenzen. Lago unterteilt die geistigen Kernfähigkeiten von Kindern in 6 Kompetenzen. Sprache, logisch-mathematisches Denken, figural-räumliches Vorstellungsvermögen, Musikalität, motorisch-kinästhetische Geschicklichkeit und soziale Kompetenz. Jede dieser Kompetenzen fächert sich ihrerseits in viele Teilkompetenzen auf, die bei jedem Kind unterschiedlich ausbalanciert sein können. So viel zur Komplexität des Intelligenzgedankens. Wenn dein Kind zum Beispiel mit Puppen spielt, trainiert es gleich mehrere Kompetenzen auf einmal. Die soziale Kompetenz im Umgang mit den Puppen, die sprachliche Kompetenz durch die Unterhaltung mit ihnen und die motorisch-kinästhetische beim Anziehen, Bewegen und Positionieren. Je sensibler Bezugspersonen und Pädagogen dafür sind, welche Kompetenzen eines Kindes stärker oder schwächer ausgeprägt sind, desto besser können sie darauf eingehen und wertvolle Impulse geben. Kinder lernen auf unterschiedliche Weise, wobei für sie, im Gegensatz zu Erwachsenen, nie ein Ergebnis im Vordergrund steht, sondern die Lernerfahrung selbst. Lago unterscheidet zwischen 3 Lernformen. Das Lernen beginnt mit dem sozialen oder imitativen Lernen, bei dem sich Kinder, wie beim Beispiel des Lächelns, am Vorbild vertrauter Personen orientieren. Etwas später beginnt die Phase des objektorientierten Lernens, bei dem Babys alles an Gegenständen mit Hand und Mund untersuchen, um eine räumliche Vorstellung von ihnen zu entwickeln. Zuletzt beginnt das Lernen durch Unterweisung. Von nun an erwerben Kinder Wissen durch konkrete Vorgaben von Erwachsenen oder älteren Geschwistern. Die Sanktionierung durch Lob, Verbot oder Schimpfen vermittelt Werte und kulturelle Konventionen. Mache dir am besten immer wieder bewusst, dass dein Kind nicht auf ein bestimmtes Ergebnis hinarbeitet und bis zur Schule nicht einmal zwischen Spielen und Lernen unterscheidet. Alles, was zählt, ist die Lernerfahrung selbst. Die pure Freude am Ausprobieren. Lass es Probleme, wann immer möglich, selbst erfahren und eigenständig nach Lösungen suchen. Das stärkt nicht nur seine Kompetenzen, sondern auch sein Selbstwertgefühl. Blink Nummer 5. Je wohler sich ein Kind fühlt, desto besser kann es sich entwickeln. Stell dir vor, eine Autoritätsperson wie zum Beispiel dein Chef macht eine unbedachte, ansatzweise kritische Bemerkung zu deiner Arbeit. Die Bemerkung war nur beiläufig und hat vermutlich sogar nur wenig Bewandtnis, und doch fängst du plötzlich an dir und deinem Verhalten zu zweifeln. Du hast das vage Gefühl, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Genauso geht es schon Kleinkindern. Das Wohlbefinden kleiner Kinder hängt, genauso wie das der Erwachsenen, von der sozialen Anerkennung ihrer Umwelt ab. Wenn wir Wertschätzung und Zuspruch erfahren, fühlen wir uns gebraucht, geborgen und wohl. Zuwendung und Anerkennung stärken unser Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Bekommt ein Kind davon zu wenig, wirkt sich das negativ auf seine Entwicklung aus. Nehmen wir zum Beispiel an, der 8-jährige Kurt wird beim morgendlichen Betreten der Schule nur flüchtig von seiner Lehrerin begrüßt. Er bezieht die mangelnde Aufmerksamkeit sofort auf sich. Die Klasse hat zuvor einen Mathe-Test geschrieben und Kurt fürchtet nun, besonders schlecht abgeschnitten zu haben. Er wertet das Verhalten der Lehrerin als Urteil, das ihn beschäftigt und nachhaltig verunsichert. Im Nachhinein ist seine Sorge unbegründet, er erhält eine gute Note. Seine Lehrerin war nur unaufmerksam, weil sie in ihren eigenen Gedanken versunken war. Das Beispiel zeigt, wie einfach das Selbstwertgefühl eines Kindes aus dem Gleichgewicht gerät. Kinder fühlen sich immer dann wohl, wenn ihre materielle und soziale Umgebung in Einklang mit ihren emotionalen und kognitiven Bedürfnissen steht. Lago spricht dann von einem Fit, also einer Übereinstimmung bzw. einem Gleichgewicht. Ein Misfit, also eine Schieflage, entsteht dagegen, wenn die sozialen Grundbedürfnisse eines Kindes nach Zuwendung und Anerkennung durch Bezugspersonen und Gleichaltrige nicht erfüllt werden. Dauert ein solches Missverhältnis länger an, kann das zu Minderwertigkeitsgefühlen, Verhaltensauffälligkeiten und Depressionen führen. Das Gleichgewicht zwischen Kind und Umwelt kann auch dann aus den Fugen geraten, wenn zum Beispiel ein häufiger Wechsel von Bezugspersonen das Gefühl der Geborgenheit erschüttert, das Kind in der Schule wegen einer Rechenschwäche überfordert ist oder aufgrund einer langsameren Sprachentwicklung zu wenig Anerkennung von Gleichaltrigen erfährt. In all diesen Fällen besteht ein Missverhältnis zwischen dem, was die Welt von dem Kind erwartet, und dem, was es tatsächlich leisten kann und möchte. Das Verständnis dieser Dynamiken hilft, die individuelle Situation eines Kindes zu erkennen, es wirklich zu sehen und individuell auf seine Schwierigkeiten zu reagieren. Blink Nummer 6. Ein Kind wird weder gut noch schlecht geboren, sondern durch Vorbilder geprägt. Bei so vielen Befindlichkeiten und Faktoren ist es nur verständlich, dass Eltern in Erziehungsratgebern nach Orientierung suchen. Dabei kann schon das gewaltige Überangebot an pädagogischen Stilen und Ansätzen überfordern. Die meisten unterscheiden sich grundsätzlich darin, ob sie auf Gehorsam oder Selbstbestimmung aus sind. Die autoritären Erziehungsmodelle gehen davon aus, dass ein Kind als schlechter Mensch geboren wird und entsprechend in allen Lebensbereichen durch eine maßgebende Autorität unterrichtet werden muss. In vielen Fällen gehorcht das Kind aber mehr aus Angst vor Strafe als aus Akzeptanz oder Gehorsam. Eine solche Mischung aus Leistungsdruck und Versagensangst führt auf Dauer zu einer Fremdbestimmtheit, die die persönliche Entfaltung hemmt. Eine antiautoritäre Erziehung dagegen zielt darauf ab, Kinder von jedem Zwang und Druck zu befreien. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Doch in der Vorstellung, dass Kinder gut zur Welt kommen und durch jede Art von Autorität in ihrer Vollkommenheit korrumpiert werden, wird die Vorbildfunktion von Bezugspersonen gewaltig unterschätzt. Eine gute Lösung bietet das zuvor erwähnte Fit-Konzept, nach dem Kinder weder gut noch schlecht zur Welt kommen. Kinder kommen mit der natureigenen Bereitschaft zur Welt, sich zu binden und zu lernen. Sie suchen ganz intuitiv nach der Autorität von Bezugspersonen, an deren Verhalten und Werten sie sich orientieren können. Je mehr Zuwendung, Geborgenheit und Anerkennung sie dabei von ihrer Umwelt erfahren, desto wohler fühlen sie sich und desto besser können sie sich im Vertrauen auf ihre Fähigkeiten entwickeln. Wie viel Vorbild und wie viel Freiheit ein Kind braucht, kann sich also immer wieder verändern. Kinder suchen von selbst nach Herausforderungen und Erfahrungen, die ihrem Entwicklungsstand gerecht werden. Der Grad der Selbstbestimmung eines Kindes kann entsprechend sensibel daran angepasst werden, wie reif und selbstständig es zu einem gegebenen Zeitpunkt wirklich ist. Du musst dich also nicht pauschal für ein Erziehungsmodell entscheiden, das du dann knallhart durchziehst. Du kannst dir die besten Ansätze aus verschiedenen Modellen heraussuchen, variieren und Zwischenwege gehen. Wichtig ist einzig, dass du immer sensibel darauf achtest, wer dein Kind wirklich ist und wo es sich gerade in seiner Entwicklung befindet. Das waren die Blinks zu Kinderjahre von Remo H. Lago. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass jedes Kind einzigartig in seinen Stärken und Schwächen, in der Geschwindigkeit seiner Entwicklung und seiner Art und Weise zu lernen ist. Eltern sollten sich daher weder in der Beurteilung der Entwicklung ihres Kindes noch bei der Erziehung generell an Durchschnittswerte und Standards orientieren. Je besser du dein Kind und sein ganz eigenes Wesen kennst, desto besser kannst du dafür sorgen, dass seine Bedürfnisse im Einklang mit dem Verhalten seiner Umwelt stehen. So fühlt es sich geborgen und wertgeschätzt und kann seine Persönlichkeit mit Selbstvertrauen entfalten. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Sei du selbst und lass dein Kind sein, wie es ist. Jedes Kind ist einzigartig, daher lassen sich hier auch keine pauschalen Erziehungstipps geben. Versuche einfach, dein Kind mit all seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und achte bei alledem immer auch auf dich und deine eigenen Unzulänglichkeiten, Bedürfnisse und Grenzen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Kinderjahre und teile deine Gedanken mit uns.